bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
Ja, also die quasi richtige Neonazi-Szene, wie ich das gerne nenne, war und ist in Zschocher immer noch sehr gut verankert. Das lässt sich auch daran erkennen, dass wir regelmäßige Hakenkreuzschmierereien, SS-Runen, mal kleiner, mal größer, irgendwo vorfinden an Fensterscheiben, an Wänden, an Straßenbahnhaltestellen. Aber ich glaube, das ist einfach so auch ein Gefühl, was man als Neonazi in Zschocher haben kann.
Aber nichtsdestotrotz sollte man auch nicht verharmlosen irgendwie, also die Qualität von auch wirklich Angriffen jetzt auch im letzten halben Jahr, sag ich mal, wo wirklich schon organisierte Angriffe stattgefunden haben quasi auf einzelne Leute, die eben als politische Gegner quasi wahrgenommen werden. Also seien das jetzt Leute, die beim Stickern oder so überfallen werden oder genau, also Leute, die irgendwie Fan und Tensilien von Chemie Leipzig oder vom Roten Stern oder so anhaben. Also es gab auch Vorfälle, dass eben in einem Späti sich Leute mit Sieg Heil begrüßt haben, ja. Also, und das ist ja schon eine ganz andere Qualität auf jeden Fall, die ja auch genau total willkürlich dann auch ist. Also neben diesen gezielten, konkreten Angriffen gibt es eben auch diese in Anführungszeichen willkürlichen Alltagsrassismus oder Alltags Neonazismus könnte man es fast schon sagen, der natürlich auch irgendwie zum Beispiel POC-Leute trifft oder so, die dann auch auf der Straße beleidigt werden, ne, wenn man da mal zufällig an der falschen Person vorbeigeht oder so.
Und damit mal wieder hallo zu einer neuen Folge bei uns doch nicht. Ihr habt es gerade schon heraushören können, diesmal geht es um die Leipziger Stadtteile Klein- und Groß-Zschocher und um rechte Raumnahme und neonazistische Aktivitäten dort vor Ort, heute und auch in der Vergangenheit.
Aber bevor wir uns dem zuwenden, werfen wir einen nicht ganz so weiten Blick zurück auf Ereignisse in der Chronik im April.
Aktuelles. Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
Siebter Vierter. Transporte mit Reichsbürger-Slogan.
Auf einem Transporter, der auf der Günststraße in Stadteritz abgestellt wurde, prangt ein Schriftzug, der das Reichsbürger-Narrativ bedient. Dieses behauptet, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Staat, sondern ein Unternehmen sei. So steht dort, unfreiwilliger Helfer der BRD GmbH. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Staat Deutschland keine souveräne Demokratie wäre, sondern eine Eigentümerin besäße, beziehungsweise in antisemitischer Lesart vermeintliche jüdische Eliten die Geschicke des Staates lenken würden.
19.04. Störung während Gedenkveranstaltung in Abnaundorf.
Bei einer Fahrradtour zum Gedenken an das Massaker von Abnaundorf wird Teilnehmenden aus einem vorbeifahrenden Auto heraus Heil Hitler zugerufen, während dort ein Redebeitrag verlesen wird. Der Gedenkort im Nordosten von Leipzig erinnert an ein von der SS betriebenes Lager, an dem am 18. April 1945 mindestens 84 Männer ermordet wurden.
22.04. Antisemitisches Flugblatt in Lindenau.
In Lindenau wird in mehreren Haushalten ein antisemitisches Flugblatt eingeworfen. Das auf DIN A4-Papier gedruckte Schreiben strotzt nur so von antisemitischen Äußerungen und Vernichtungsfantasien. Jüdinnen und Juden wird unterstellt, eine Weltherrschaft anzustreben und die Menschen durch Corona-Impfungen zu schwächen, um sie zu unterjochen. Dabei wird Jüdischsein rassifiziert, indem behauptet wird, Jüdinnen und Juden wären wegen einer stärkeren Psyche gegen Nebenwirkungen der Impfung gefeit. Ihnen wird in diesem Sinn eine natürliche Überlegenheit zugeschrieben, die im Umkehrschluss ihre Vernichtung legitimieren soll. So werden sie sowohl für Unheil und Krisen als auch für Krankheiten und den Zweiten Weltkrieg verantwortlich gemacht und es wird behauptet, dass sie die UNO beherrschen würden. Auch auf die Ukraine wird Bezug genommen, indem die jüdische Herkunft des ukrainischen Ministerpräsidenten Selenskyj betont wird. Dieser habe sich seit, Zitat, 2014, gemeint ist damit die Annexion der Krim durch Russland, in der Ukraine breit gemacht. Begleitet wird das Schreiben von wiederholten und expliziten Aufrufen zum weltweiten Genozid an Jüdinnen und Juden, ausgehend von Deutschland.
23.04. Hitlergruß gegen Kurdistan-Demo.
Während einer Demonstration anlässlich des Protests gegen die türkische Bombardierung auf kurdisches Autonomiegebiet in Nordirak zeigt eine Person den Demonstrierenden den Hitlergruß. Anschließend zieht sich die Person in ein Hostel in der Nähe des Hauptbahnhofs zurück.
Und damit kommen wir nun zum inhaltlichen Schwerpunkt dieser Folge, Zschocha. Genauer gesagt Klein- und Groß-Zschocha, zwei Stadtteile in Leipzig, die für ihre neonazistischen Umtriebe bekannt sind und die auch länger unterrepräsentiert waren hinsichtlich linkem Aktivismus oder Stadtteilarbeit.
Ja, allerdings verändern sich diese Viertel nun auch seit einigen Jahren. Zum einen ist die Neonazi-Szene selbst einem strukturellen Wandel unterworfen und es gibt auch neue rechte Strömungen durch beispielsweise Corona-LeugnerInnen.
Und zum anderen, und man muss sagen coolerweise, gibt es seit nun mehreren Jahren viel größeres linkes und auch zivilgesellschaftliches Engagement aus dem Viertel heraus und viel emanzipatorische Stadtteilarbeit. Und all diesen Themen wollen wir uns heute in dieser nächsten Stunde genauer widmen.
Ja, und dafür sind wir mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch gekommen. Wir haben unter anderem mit Alex Fischer gesprochen. Er lebt in Klein-Zschocha und beobachtet und verfolgt das rechte Treiben in Zschocha schon seit mehreren Jahren. Unter seinem Namen ist zusammen mit der Bürgerinitiative Klein-Zschocha wird bunt in der letzten Leipziger Zustände auch ein Artikel zum Thema erschienen.
Genau, und außerdem hatten wir ein Gespräch mit Flo und Marie von der Zschocha-Vernetzung, die sich vor Ort politisch engagieren. Und bei dem Gespräch war außerdem noch Simon von Chronik LE dabei, der sich eben aus dieser Perspektive ebenfalls schon seit mehreren Jahren mit Zschocha beschäftigt.
Ja, und am Anfang der Folge konntet ihr es schon hören. Es gibt momentan eine Zunahme an aggressiven und organisierten neonazistischen Angriffen auf politische GegnerInnen in Zschocha. Und ich würde sagen, wir hören da einfach nochmal weiter rein, was die drei uns erzählt haben, wie die momentane Lage in Zschocha eigentlich ist und welche Kontinuitäten sich darin zeigen.
Ich würde sagen, in Zschocha ist jetzt sozusagen keine neue Entwicklung, die ich da sehe, sondern eine, die schon auch seit Jahren teilweise passiert, nämlich dass quasi neonazistische und rassistische, teilweise auch so antisemitische Sprühereien oder andere Drohungen quasi im öffentlichen Raum sehr sichtbar sind. Genau, natürlich, also natürlich schwankt das immer mal. Ist jetzt nicht, dass man die ganze Zeit mit der Nase drauf gestoßen wird unbedingt. Genau, also eins der jüngsten Ereignisse war quasi, dass auf dem Radweg zwischen Plagwitz und Zschocha Aufkleber mit Hakenkreuz, also wo quasi Hakenkreuz drauf stand, verklebt worden sind. Genau, und ich würde sagen, es sind immer solche kleinen Momente, wo sich halt da Nazis versuchen, so eine Hegemonie zu schaffen oder das schon auch länger, also eigentlich auch schon seit Jahren quasi kontinuierlich da das versuchen. Genau, und das reicht aber auch tatsächlich bis zu auch körperlichen Übergriffen.
Ja, genau. Also ich habe mir das in der Chronik mal angeguckt und 2018 hat es quasi angefangen, dass uns Leute gemeldet haben, dass es wie so ja, Sticker-Aktionen gab, aber eben nicht nur an einer Laterne mal einen Nazi-Sticker, sondern wirklich so Straßenzüge, die nachts vollgestickert wurden. Oder so Stromkästen, die in der Reichsflagge irgendwie angemalt wurden, aber so den ganzen Straßenzug quasi runter. Also wo man sagen muss, da organisieren sich Leute, das ist nicht irgendwie, dass die aus Versehen, weiß nicht, 50 Sticker dabei hatten oder so, sondern sich dazu verabreden. Und das sozusagen findet statt, während vor allem auch tagsüber quasi so eine Präsenz von so rechten Pöbeleien und Bedrohungen an öffentlichen Plätzen halt gab, wo Menschen bedroht und beleidigt wurden und auch zum Teil körperlich angegriffen.
Ja, würde ich zustimmen. Meine Wahrnehmung ist, dass es so in Wellen verläuft, so ein bisschen. Also ich glaube, wir hatten so eine Welle 2008, 2009, 2010, dann flacht es so ein bisschen ab. Ich meine, es gibt so ein Grundrauschen an Stickern und so, aber es gibt dann schon immer mal Zunahme von sogenannten Propagandadelikten oder irgendwie, wie das heißt, wenn halt so Sprühereien auftauchen oder so, oder aber auch körperliche Angriffe. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade wieder so ein bisschen so ein Peak von so einer Welle.
Könnt ihr das nochmal in einen Zusammenhang bringen? Also wie ihr auch, also ob ihr irgendwie so eine Ursache für solche Wellenbewegungen irgendwie ausfindig machen könnt? Woran das dann plötzlich liegt, dass da plötzlich wieder mehr passiert? Also liegt es an Gegenwehr oder woran liegt es
ja? Ja, ich weiß nicht, eben die Wellen, ob man das so ursächlich wirklich erklären kann. Fällt mir auf jeden Fall schwer und das finde ich ist ja irgendwie das Schwierige auch an Zschocha, so an der Situation, dass man es irgendwie nicht so ganz verorten kann. Und ich glaube, das Problem ist eben, du hattest ja angesprochen, es gibt quasi keine Demos oder sowas oder irgendwie eine Struktur, die benennbar auftritt und sagt, das ist unser Raum, aber das denke ich manchmal ist ja zum Teil auch gar nicht nötig, weil es eben diese ja, diese rechte Raumnahme quasi in Teilen schon gibt, eben an öffentlichen Plätzen. Und das finde ich ja immer, die Sachen, die uns gemeldet werden, ja schon einfach im öffentlichen Raum passieren und eben auch zum Teil im, sozusagen im Alltag und quasi diese rechte Raumnahme in dem Sinne schon zum Teil, also ich würde sagen nicht komplett, aber auch stattgefunden hat und somit im, ja, man gar nicht so offensiv auftreten muss in dem Sinne. Also man, die treten ja offensiv auf, indem sie sozusagen Leute beleidigen, bedrohen und angreifen, aber quasi ja so eine Form von rechter Raunahme schon dort auch stattgefunden hat. Aber eben, man tappt da so ein bisschen im Dunkeln, aber es ist halt irgendwie auffällig, dass es wiederholt so ist und auch in der Heftigkeit. Also auch, finde ich, in Leipzig so ein bisschen unterm Radar läuft. Ne? Also ich meine, Klein- und Groß-Tschocher ist jetzt nicht irgendwo, weiß nicht, weder im Landkreis noch besonders am Stadtrand. Und die Vorfälle sind zum Teil heftig, aber irgendwie ist, was ich so meine, so ein Grundrauschen, das ist halt da und glaube ich, auch viele Leute vor Ort dann halt kacke, dass man sozusagen das irgendwie ein bisschen verheilt, habe ich das Gefühl. Ne? Ja.
An dieser Stelle kurz zur Erklärung. Unter rechter Raumnahme kann eine Art Strategie verstanden werden, eine politische Vormachtstellung im Lokalen und vor allem in der Alltagsperspektive zu gewinnen. Also welche politischen Statements sind zum Beispiel öffentlich sichtbar, wer kann sich wie, wo frei bewegen und welche lokalen Probleme werden eigentlich wie verhandelt und so weiter.
Und diese Versuche der rechten Raumnahme, die lassen sich eben auch in Tschocher beobachten. Alle InterviewpartnerInnen haben berichtet, dass es zum Beispiel vor allem für politisch engagierte Leute, aber auch für BPOC nicht ohne weiteres möglich war, zum Beispiel in eine Kneipe oder auch nur einen Späti zu gehen, ohne mit Angriffen rechnen zu müssen. Und das ist auch eigentlich immer noch ein Stück weit so.
Wer ganz allgemein zu rechter Raumnahme noch mehr wissen will, wir haben bereits eine Folge zu rechter Raumnahme in Stötteritz und Taucher gemacht, wo wir das Konzept ganz explizit erklärt haben. Also wenn euch das interessiert, hört doch gerne nochmal nach oder lest auch in den Leipziger Zuständen oder auf Chronik.LE dazu.
Auf jeden Fall ist rechte Raumnahme und auch insgesamt halt der Kampf um das politische Kräfteverhältnis in Stadtteilen etwas, was zwar immer wieder neue Formen angenommen hat, aber in Leipzig auch eben schon immer von Relevanz war, nicht nur in Klein- und Groß-Tschocher.
Also genau, dieses rechte Raumnahme, das gibt es ja nicht erst jetzt. Das, also man muss ja mal ein bisschen Geschichte von Leipzigs Vierteln angucken. Also das gab es sozusagen in den Nachwendezeiten, diese Straßenschlachten in Konnewitz mit Nazis und Linken eher. Es gab es in Plagwitz, das Plag und die Gießer wurden öfter von Nazis angegriffen. Es gab es mit der Odermannstraße. Es gab es auch so ein Vierteln, wo heutzutage alle denken, das sind schon immer linke Viertel, die waren schon immer links hier und gab es nie Nazis.
Ja, und ich glaube, das Besondere an Tschocher ist eben, dass es jetzt mittlerweile halt, wie du meintest, da einen Zuzug gab und das halt einfach richtig viele Leute auch merken, hey, wir haben da jetzt keinen Bock mehr drauf, wir lassen uns das irgendwie nicht weiter gefallen. Genau, wohingegen, wie das es in anderen Vierteln halt eben gar nicht so auffällt. Ne? Also oder in Paunsdorf zum Beispiel, das könnte man jetzt auch wahrscheinlich in die Chronik Paunsdorf eingeben, da würde einem wahrscheinlich auch richtig viele Ereignisse ausgespuckt werden, auch vielleicht sogar dollere Ereignisse als in Tschocher oder so, was so rechte Raumnahme angeht. Aber da haben, ja, da gibt es halt einfach nicht so viele Gegenstimmen. Und ich würde sagen, das ist halt eher der Unterschied in Tschocher, dass mittlerweile halt recht viele Leute da wohnen, die halt eben keinen Bock mehr darauf haben, sich das gefallen zu lassen.
Inzwischen nimmt die Aufmerksamkeit und der Widerstand also zu. Und das ist was wirklich positiv und bemerkenswert ist und was wir später auch nochmal genauer anschauen wollen. Aber um zu verstehen, wie sich Nazis in Tschocher überhaupt auf diese Weise etablieren konnten, werfen wir nun einen Blick zurück auf die Vergangenheit neonazistischer Bewegungen. Alex, der das Geschehen im Kiez schon sehr lange verfolgt, hat uns dazu einen kleinen Überblick gegeben.
Die Anfänge der Neonazi-Szene in Tschocher, das kann man vielleicht gar nicht so wirklich festmachen. Was so ja als allererster oder der traurige Punkt bekannt ist, ist ein Mord in Groß-Tschocher, bei dem ein Jugendlicher in einem Abrisshaus so misshandelt wurde, dass er starb. Und der Hintergrund war wahrscheinlich die homophobe und rechte Einstellung der Täter damals. Das ist so für mich so der erste Punkt, wo man so richtige Nazi-Aktivitäten in vor allem in Groß-Tschocher feststellen konnte.
Alex referiert hier auf den Mord an Gerhard Helmut B., ein 19-Jähriger, der im Dezember 1995 von drei Jugendlichen misshandelt und getötet wurde. Die Tat gilt allerdings bis heute nur als Verdachtsfall eines rechten Mordes, obwohl die homofeindliche und rechte Gesinnung der Täter als Tatmotiv immer im Vordergrund stand. Hintergrundinfos zu diesem Fall findet ihr auch im Chronik.LE-Dossier zu Todesopfern rechter Gewalt.
Weiter geht's dann eigentlich schon Mitte der 2000er Jahre. Mitte der 2000er Jahre kam ja auch das neue Konzept der autonomen Nationalisten auch nach Leipzig, vor allem im Umfeld der freien Kräfte und dem Umfeld, was sich in der Odermannstraße in der NPD-Zentrale getroffen hat, die explizit auch eine Strategie verfolgt haben, an die Stadtrände von Leipzig zu gehen, also zum Beispiel nach Grünau, nach Reutnitz, nach Angerkrottendorf und eben auch nach Großtschocher. Und 2007 gibt es einen Eintrag auf Chronik.LE, in dem aufgeführt wird, dass freie Kräfte aus Leipzig einen unangemeldeten Aufmarsch im Stadtteil Großtschocher durchgeführt haben, auch mit Unterstützung von Nazis aus Chemnitz. Diese spontanen Demonstrationen werden dann noch ein paar Jahre weiter immer mal wieder durchgeführt in Großtschocher. Es kamen zumindest vier Demonstrationen. In den Jahren 2008 und 2009 wurde auch versucht, die großtschochersche Silvesterrandale von autonomen Nationalistinnen durchzusetzen, indem dort die Sparkasse entglast wurde, es zu kleineren Barrikadenbauten kam.
Die Mitte der 2000er Jahre sind also geprägt von sehr organisiert auftretenden Neonazi-Gruppen, die immer wieder Demos in Schocher organisieren. Und über diese Demos hinaus gab es aber auch viel sozusagen so neonazistische Alltagsstruktur vor Ort, also Spätis, Kneipen und Läden, die rechts besetzt waren, aber auch Musik spielte da immer wieder eine Rolle. Also es gab zum Beispiel in Großtschocher 2010 ein Konzert von Kategorie C und auch Proberäume wurden jahrelang an Neonazi-Bands wie Volksnah und Thematik 25 vermietet.
Und damals hat sich dann eine Neonazi-Gruppe nochmal besonders hervorgetan, La Chocheria.
Gegipfelt ist eigentlich diese rechte Stadtteilarbeit, wie man sie schon fast nennen kann, in Großtschocher, in dem Versuch, um 2009, 2010 ein nationales Jugendzentrum aufzubauen. Also es sollte ein nationales Hausprojekt entstehen. Das war aus einer größeren Gruppe heraus, die sich La Chocheria nannte. Und diese Gruppe um La Chocheria konnte so nach Eigenaussage und auch nach Aussage von Polizei oder Beobachterinnen und Augenzeugen ungefähr 50 Leute um sich herum gruppieren, die auch bereit waren, dann zu spontanen Aktionen damals 2008, 2009, 2010 sich in Großtschocher zu versammeln und zum Beispiel kurze Spontan-Demos über die Dieskaustraße zu machen mit Sprechchören wie Frei, Sozial, National etc. pp.
Das heißt, das war also ein solcher Höhepunkt der Neonazi-Szene in Chocher, wie wir es vorhin bei den Wellenbewegungen ja schon hatten. Naja, und die Nazis, die damals nach Chocher gezogen sind, die sind dort eben auch geblieben.
Was danach zu beobachten ist, ist vor allem, dass die Neonazi-Szene sich wirklich verfestigt hat, auch sehr gut sichtbar war im Stadtbild. Es gibt Erzählungen, dass zum Beispiel am Eingang von Kleinschocher, wenn man vom Adler aus Richtung Großtschocher fährt, gibt es immer noch einen Spätshop, der ein Treffpunkt war, wo sich Neonazis mittags schon draußen mit Bier getroffen haben und sich gegenseitig begrüßt haben mit Hitlergrüßen und so weiter. Das Ganze also sehr, sehr offen betrieben haben. Auch das ging in den letzten Jahren zurück. Die offensichtliche Präsenz von Neonazis hat definitiv abgenommen in Kleinschocher. Dafür kommt es aber aus der Szene heraus immer wieder zu Übergriffen, teilweise auch gut vorbereiteten Übergriffen oder Übergriffe, wo man sagen kann, es liegt schon so eine gewisse Professionalität da, wenn Leute zum Beispiel beim Aufkleber abmachen mit Quarzhandschuhen und Mundschutz angegriffen werden. Das ist vielleicht auch dem Rückzug geschuldet, dass sich quasi die Szene, da sie öffentlich nicht mehr so leicht auftreten kann, ohne Gegenwert zu bekommen oder ohne, dass das ein bisschen die Welle macht, dass jetzt versucht wird, so im Geheimen quasi sich besser zusammenzuschließen und professioneller zuzuschlagen.
Von dieser Entwicklung hin zu mehr clandestiner Organisierung berichteten auch Flo, Marie und Simon.
Und das ist eben, genau, was du meinst, so ein bisschen immer mal wieder so ein Grundrauschen. Und in letzter Zeit gab es aber auch wiederholt wieder gezielte Angriffe auf Personen, die als politische Gegner markiert sind oder markiert werden, wo man auch von so einem gewissen Organisationsgrad ausgehen muss, also dass sie gezielt angegriffen wurden und auch ja nicht sozusagen nur abgepasst zufällig.
Und da ist aber schon vielleicht der Unterschied ein bisschen zu früher, also so genau Anfang der Nuller, also um 2010 rum, dass quasi damals Nazis, glaube ich, schon eher als Kameradschaften oder so aufgetreten sind, auch nach außen, also als geschlossene Gruppe auch nach außen agiert haben. Und jetzt kann man schon sehen, dass sie zwar auch organisiert sind, aber nicht unbedingt nach außen hin jetzt als Kameradschaft sich irgendwie zu erkennen geben. Aber es müssen, wie du das ja auch schon meintest, genau, das ist zu häufig, als dass es irgendwie Einzelpersonen sind. Genau, also da muss es schon eine Organisierung von Nazis geben. Ja, aber es ist halt schwieriger, das so ein bisschen greifbar zu machen oder sichtbar zu machen, dadurch, dass es eben nicht so konkrete Akteure gibt, wo man jetzt sagen kann, ah, okay, das ist jetzt die Kameradschaft XY oder da ist jetzt Person XY irgendwie so sehr präsent, auch im öffentlichen Raum. Also genauso sowas wie Demonstrationen oder so von Nazis, das ist also schon sehr lange her, glaube ich, in Tocher, dass die da quasi aktiv geworden sind oder... Würde eh sagen, seit es die Odermannstraße in Lindenau nicht mehr gibt, das Nazizentrum, genau, dass da quasi gar nicht über so Demos versucht wird, mehr diese Hegemonie herzustellen, sondern halt eben über so Sticker und so vereinzelte Propagandadelikte.
Also Odermannstraße ist ein gutes Stichwort, weil so 2008, 2009, da gab es ein paar Kader, nicht das mal, die in Tschocha aktiv waren, die auch gleichzeitig im NPD-Zentrum in der Odermannstraße da waren. Also István Repatschke ist zum Beispiel so ein Name, der damals bei der NPD war und die halt auch Kontakt zu so Kameradschaften haben zum Freien Netz oder sowas. Und ich glaube, es gibt so ein paar personelle Kontinuitäten in Tschocha, dass es gar nicht so jetzt an eine feste, also Gruppenstruktur oder sowas gibt, aber es gibt so ein paar Leute, die irgendwie immer, also sozusagen Nazis, die in diesem Viertel einfach immer sind und die auch erfahren sind mittlerweile und schon langjährige Karrieren in der Nazi-Szene haben. Da gibt es so eine personelle Kontinuität.
Was sich hier zeigt, auch wenn sich die Organisationsweisen verändern, die Leute sind noch da und auch die Strukturen bestehen noch. Und auch familienintern werden die rechten Einstellungen weitergegeben. Das ist ein Problem, von dem auch Alex berichtet hat, der uns auch erzählt hat, dass gerade öffentliche Akteure in Tschocha mit neonazistischen Einstellungen insbesondere unter Jugendlichen konfrontiert sind. Wobei es aber so weit verbreitet und eben so manifest ist, dass sich dem schwierig etwas entgegensetzen lässt.
Nazis und rechte Einstellungen sind also zwar weiterhin präsent, allerdings musste sich die Szene offenbar intern verändern. Rechte Raumnahme funktioniert heute anders als noch vor einigen Jahren. Weniger in öffentlich sichtbaren Organisationen oder Gruppen und auch weniger in manifesten Orten, die klare Inhalte transportieren, sondern tendenziell diffuser.
Also es gibt ja diese alten Gamma-Newsletter, sozusagen so Antifa-Recherche. Blatt. Und da sind schon so Akteure in Tschocha aufgeführt, 2009, glaube ich. Und einige von denen, die sind jetzt wieder oder immer noch, tauchen wieder auf in so einem Bezug zu Tschocha auf alle Fälle. Also István Repatschke habe ich schon genannt. Das ist ja spätestens bekannt, dass er in Tschocha wohnt, weil bei ihm sozusagen die Wohnung immer verwüstet wurde. Aber auch andere Akteure. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass sozusagen die jetzt so eine Organisierung in einem institutionellen Rahmen haben, sich als feste Gruppe mit irgendeiner Webpräsenz oder Treffen gar oder parteiförmig oder sowas treffen. Ich glaube, die Zusammenhänge sind tatsächlich eher so ein bisschen Lifestyle-Sport wahrscheinlich. Also die haben ja schon 2008 irgendwie auch Kampfsport zusammen gemacht, 2009. Ich vermute mal, dass das ein Bezug ist. Fußball wird ein Bezug sein. So in dem Rahmen eher.
Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Das kann man halt auch immer gut beobachten quasi. Es ist nämlich auch, also Klein- und Groß-Tscha sind schon auch Gebiete, wo viel, wo auch so eine Hegemonie von so Blockaufklebern irgendwie ist, würde ich schon so sagen. Und ich habe das auf jeden Fall schon auch öfter beobachtet, dass quasi da, wo neue Lockaufkleber sind, auch öfter neue Nazi-Aufkleber sind. Das kann ich jetzt natürlich nicht mit irgendwelchen konkreten Personen in Verbindung bringen, aber es ist schon auf jeden Fall schon eine Auffälligkeit so. Also diese Hegemonie, die es quasi auch bei diesen Fußballgeschichten gibt im öffentlichen Raum, dass sich das so relativ überlagert mit dieser Neonazi-Thematik irgendwie und mit diesen Nazi-Aufklebern. Das ist, finde ich, schon auch eine Auffälligkeit.
Voll. Also auch die Ereignisse, die wir gemeldet bekommen, auch von so Bedrohungen und Angriffen, haben oft einen Fußballkontext. Und dass die Täter auch Männer sind. Also wir haben keine Info jemals gehabt in den letzten Jahren, dass Täterinnen Frauen waren. Also sind Männer kampfsportaffin, Fußball. Das ist ungefähr, was sich da so rauslesen lässt.
Diese Veränderungen und den starken Impact auch von Fußball, das sieht auch Alex so. Er hat Schaucher diesbezüglich auch als rechte Erlebniswelt bezeichnet. Einerseits gibt es einen starken Bezug zum FC Lok und seinen extrem rechten Fangruppen.
Auf der anderen Seite aber auch der Amateurfußball vor Ort. 2017 zum Beispiel gab es bei einem Volkssportturnier Auseinandersetzungen zwischen den Fans des Roten Stern Leipzig und des LSV, der damals mit seiner Freizeitmannschaft LSV Stahlfeuer antrat.
Im Kader dieses Freizeitteams spielten auch unter anderem Markus W. und andere Akteure, die am Überfall auf Connewitz beteiligt waren, wie zum Beispiel Paul H. und unter anderem auch Christoph M., der damals auch Teil der Stadtteilgruppe La Chocheria war. Inwieweit die Gruppe jetzt noch mit der Freizeitmannschaft assoziiert ist, lässt sich bisher allerdings nicht sagen.
Fußball, Kampfsport, weniger öffentliche Organisierung, dafür mehr Lifestyle. Aber immer noch Angriffe auf den politischen Gegner. Die Frage, die sich hier stellt, ist dieser Rückzug der Neonazis aus der Öffentlichkeit eine bewusste Strategie oder einfach dem Umstand geschuldet, dass sie mit ihren Inhalten keine Leute mehr ziehen, sondern stattdessen eher auf Widerstand stoßen?
Ja, also ich denke definitiv eher Letzteres. Ich würde denen das nicht... Ich traue es ihnen nicht zu, dass es wirklich eine Strategie ist oder so, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen den Verhältnissen auch geschuldet, genau. Dadurch auch, dass es sich quasi auch im Bundestag so verlagert hat mit oder sozusagen im politischen Spektrum in Deutschland so verlagert hat, dass halt eben die NPD einfach überhaupt nicht mehr irgendeine Relevanz hat, sondern quasi die AfD, dass da irgendwie alles so mit übernommen hat und das aber nochmal, genau, ganz andere rechte Strukturen auch sind, hat da einfach so ein Shift stattgefunden, auch bei Neonazis.
Also es ist natürlich auch für Nazis eine Not. Ich meine, sozusagen, hier kriegt irgendwie wenig Leute kriegen hier einen Treffpunkt im Viertel, weil einfach alles weggekauft und zugebaut wird. Das ist natürlich, haben Nazis das gleiche Problem, dass sie keine Räume haben, in denen sie sich treffen können, weil die entweder total viel Geld kosten oder weil es sie einfach nicht gibt oder so. Ich würde auch eher denken, dass es daran liegt.
Ich habe da, glaube ich, so ein bisschen fast eine Gegenthese und ich glaube nämlich, es gibt diese Räume, aber die sind nicht mehr so klar politisch erkennbar. Und ich würde da vor allem Fußball und Kampfsport nennen, dass das eben Räume sind und irgendwie Strukturen, wo sich Leute mit einer gewissen Gesinnung halt auch versammeln können. Und auch was dort vermittelt wird, glaube ich, nicht irgendwie, wenn man besonders emanzipatorisch und progressiv ist. Und das aber gerade die Schwierigkeit ist, sozusagen da den politischen Kontext zu benennen. Und das manchmal eben dieses Stickern von Log-Sachen, deswegen ist es wichtig, das immer dazu zu sagen, weil das quasi, würde ich sogar sagen, Leipzig-weit das Prinzip ist, dass neben in der Nähe von einem Nazi-Sticker meist auch ein Log-Sticker ist. Und das ist, glaube ich, eben kein Zufall, sondern eben auch hängt miteinander zusammen. Und auch dieser Punkt Kampfsport eben, dass dort, glaube ich, ein gewisser, man könnte sagen, Rückzug aus der Öffentlichkeit sozusagen von Neonazis stattgefunden hat, aber irgendwie auch einen Ort gibt, wo man sich vielleicht noch einfacher auch vernetzen kann. Und schon praktisch auch den Kampf auf der Straße quasi trainiert.
Ja, ich denke, da hat so ein, auch bei Neonazis eben so ein Rückzug ins Private irgendwie stattgefunden. Aber das heißt halt nicht, genau wie du meintest, dass es nicht diese Räume nicht trotzdem gibt im Kampfsport oder beim Fußball eben.
Genau, das stimmt. Also was ich jetzt eher gedacht hatte, war wie früher so, dass es Jugendclubs waren oder halt die Dorfkneipe oder sowas. Sowas,
das halt so richtige manifeste Orte quasi. Genau. Ich meine, Fußball und Kampfsport sind halt auch eher so weit gefasst. Klar gibt es da einzelne Gyms irgendwie auch gerade in Sachsen oder einzelne Fußballvereine, sag ich mal, die dann so einen tatsächlichen Raum auch bieten. Aber jetzt diese klassischen Neonazi-Zentren oder so oder Jugendtreffs, wie du meintest, das gibt es gar nicht mehr unbedingt. Also jedenfalls nicht so in Leipzig, würde ich sagen. Mhm. So, was jetzt den ländlichen Raum angeht, ist es schon nochmal ein anderes Bild irgendwie. Definitiv. Also da gibt es eben noch diese Räume und das hat auch was genau mit tatsächlich auch mit Immobilien zu tun und quasi was auch Immobilien in Leipzig mittlerweile kosten. Aber in Leipzig ist das, glaube ich, eher nicht mehr so.
Das heißt, im urbanen Leipzig gibt es so manifeste Nazi-Orte in der Form wie früher nicht mehr so. Und dennoch sind die Nazis öffentlich und sehr alltäglich präsent, einfach in einer anderen Form. Und unsere InterviewpartnerInnen sind sich sicher, dass es auch trotzdem weiter eine Form der Organisierung gibt. Alex verweist in diesem Zusammenhang ebenfalls auf Stadt-Land-Dynamiken, die in Schocher eine besondere Rolle spielen.
Ich habe gar nicht das Gefühl, dass sich eher alles so jetzt aufs Land verlagert. Manchmal habe ich eher das Gefühl, es kommt vom Land mehr wieder zurück. Das ist, glaube ich, vor allem auch dem geschuldet, dass sich wirklich jetzt in den Landkreisen oder also außerhalb der zentrischen, der städtischen Ballungszentren, ja wirklich ganz, ganz gut funktionierende und auch finanzstarke Neonazi-Gruppen etabliert haben. Also zum Beispiel im Muldental oder jetzt Wurzen ist dafür immer ein Beispiel, wobei es in Wurzen ja sicherlich auch noch andere Leute gibt. Aber Schocher ist ja auch ein bisschen so ein Zwischendrin, zwischen Stadt und zwischen Land. Also Klein Schocher kann man noch so ein bisschen als was Urbanes sehen, aber im Endeffekt, wenn man 5 Minuten mit dem Auto fährt, sitzt man ja wirklich schon im Wald. Auch die anschließenden Dörfer, dann so das ganze Knautheim, Knaut-Kleeberg, Hartmannsdorf, ist ja wirklich sehr ländlich und auch von einer sehr ruhigen Reihenhauskultur geprägt. Ich glaube, Schocher ist einfach wirklich so ein Zwischendrin zwischen, eigentlich ein klassischer Stadtrand. Zum Beispiel Groß-Schocher hat jetzt auch nicht unbedingt die beste Zukunftsprognose, was irgendwie so Besiedelung betrifft. Genau. Und ich glaube, dass einfach diese Abgeschottetheit von der Stadt an sich, also nach Schocher kommt man ja auch nicht, wenn man da nicht wohnt, weil es gibt jetzt wirklich wenige Sachen, für die es sich explizit rentieren würde, dorthin zu fahren. Das heißt, man hatte eigentlich wirklich auch seine Ruhe und ist so ein bisschen abgekapselt. Also ich habe das Gefühl, so Schocher kann so einer der Plätze sein, wo man lange als Nazi hingehen konnte und dort leben konnte, wie auf dem Land. Genau. Richtig belastbare Beweise dafür oder Belege dafür, dass es so einen ganz klaren Austausch gibt und klare Zusammenhänge haben wir jetzt nicht. Aber so riesengroß ist die Neonazi-Szene ja auch nicht. Also zumindest von den Menschen, die sehr aktiv sind. Und die finden meiner Meinung nach zwangsläufig alle immer mal wieder zusammen und müssen miteinander irgendwie Sachen machen oder sind aufeinander angewiesen.
Und in diesem Kontext ist auch das eventorientierte Fire and Sun Festival ganz interessant. Das findet in Knauthain, also südlich an Groß-Schocher angrenzend statt und bietet einen perfekten Rahmen für Vernetzung.
Genau. Das Fire and Sun Festival ist ein Neofolk Festival, das meistens nur einen Tag dauert, wird auch gelistet quasi in den Veranstaltungen des Wave Gothic Treffens, hat also eine sehr große Resonanz und ist eigentlich auch immer gut besucht. So, meistens sind das so um die 200 bis 300 ZuschauerInnen. Der Ticketverkauf läuft meistens schon zuvor über das Internet. Die Organisation, die sich der Durchführung dieses Mini-Festivals angenommen hat, nennt sich selbst Equinox Organization oder Organisation.
2016, so Alex, hat auch das Rolling Stone Magazine einen Artikel über dieses Festival geschrieben, weil die Bands, die dort auftreten, immer wieder auffielen, auch in rechten Kontexten oder als bei Rechten besonders beliebte MusikerInnen.
2016 waren unter anderem auch Alan Kostitzer und Götz Kubitschek auf einer Veranstaltung in Knauthain im Schlosspark bei eben genau diesem Festival. Das Rolling Stone Magazine hat die BesucherInnen des Festivals schon als sehr martialisch beschrieben. Es wird irgendwie sehr gerne Uniform getragen, was in diesen Neofolk-Kreisen vielleicht nicht unbedingt eine Besonderheit ist, aber im Vergleich mit diesen Bands, die dort spielen, und auch der Beliebtheit der Neofolk-Musik in der neurechten Szene kann man sagen, dass das vielleicht doch wirklich sich langsam zu einem Anziehungspunkt für neurechte Musikkonsumentinnen entwickelt. Natürlich ist das die letzten Jahre ausgefallen aufgrund von Corona, also 2020 und 2021 fand dort kein Festival statt. Allerdings gibt es jetzt eine Ankündigung für den 8.7.2022 und den 24.6.2023 auf der Facebook-Seite des Fire and Sun Festivals und man kann damit rechnen, dass dort vielleicht wieder so ein Festival stattfindet.
Und abgesehen von dem Vernetzungspotenzial der ZuschauerInnen bei einem solchen Event zeigen sich auch andere Verbindungen.
Der Schlosspark Knauthain gehört zum Firmengelände der FIO Systems GmbH. Und der Besitzer dieser GmbH fiel 2019 auf, weil er in der mittelsächsischen Stadt Rheinsberg als Strohmann für die Identitären ein Schloss kaufen wollte. Die Person ist auch nicht wirklich unbekannt im Leipziger Politikleben, war in der Piratenpartei und angeblich sogar in der FDP Leipzig aktiv. Ist allerdings auch sehr darauf erpicht, dass sein Name nicht in der Öffentlichkeit genannt wird. Als die Zeit über den Versuch dieses Schlosskaufes berichten wollte, gab es von dem Herrn, der diesen Schlosskauf tätigen wollte, sofort eine Unterlassungsklage, und zwar von der Anwaltskanzlei Höcker. Der Name ist auch nicht wirklich unbekannt. Höcker vertritt regelmäßig sehr rechte Personen, extrem rechte Personen und gehört, glaube ich, selbst auch der Werteunion an. Man kann also sagen, dass sich da in Knauthain unten vielleicht doch wirklich ein auch finanziell schlagkräftiges und mit guten Vernetzungen ausgestattetes Kollektiv oder eine Personengruppe befindet, die dort auch regelmäßig quasi Freizeitveranstaltungen für die extreme Rechte und die neue Rechte organisiert.
Und wie Alex meinte, das wirkt dann auch wieder auf Zocher zurück. Wenn wir das kurz nochmal zusammenfassen, Alex' These geht ja in die Richtung, dass es eine Stadt-Land-Vernetzung gibt und Zocher dafür einen guten Ort bietet. Wir hatten uns das natürlich auch gefragt, wieso ausgerechnet Zocher so einen Anlaufpunkt für Neonazi bietet und auch geboten hat. Und darüber haben wir auch mit Simon, Flo und Marie gesprochen.
Also ich glaube eher, dass das so ein bisschen Zufall oder hat vielleicht auch ein bisschen was mit Gentrifizierung oder so zu tun. Also genau, also Plagwitz und Lindenau sind ja schon relativ früh, in Anführungszeichen, sage ich mal, gentrifiziert worden. Und da würde ich schon sagen, hat dann so eine Verschiebung auf jeden Fall auch, also ne, so ein Verschiebung in so, naja, Randbezirke ist Zocher jetzt auch nicht, aber so ein bisschen in andere Bezirke halt stattgefunden. Genau, also wo jetzt halt die ganzen Künstler oder so sind, da hängen jetzt dann nicht mehr unbedingt Nazis ab, das war früher aber auf jeden Fall anders. Genau dasselbe gilt auch für den Leipziger Osten, da war früher, also was heißt früher, so 2010 oder so, war da, also gab es da auch richtig, richtig viele Faschos so, und die wohnen da jetzt einfach nicht mehr, aber die müssen ja trotzdem irgendwo anders wohnen halt. Und die haben sich jetzt nicht wie in Dortmund oder so, so Nazi-Kiez rausgesucht, den sie da aufzubauen, also das muss man denen jetzt nun auch wirklich nicht zugestehen oder so, sondern ich glaube, das ist tatsächlich eher ein bisschen der Gentrifizierung und dem Zufall geschuldet, dass halt bis vor kurzem, das ändert sich jetzt aber auch schon, dass da halt auch noch viel günstigen Wohnraum gab, es ist ein relativ ruhiges Viertel, so, genau. Und ich denke, das ist so ein bisschen, vielleicht, wenn man da einen Grund suchen will, warum ausgerechnet Zocher, dann könnte man das vielleicht anführen. Wobei genau man da auch sagen muss, dass auch was Gentrifizierung angeht, da genau, also da wird es auch teurer und das wird, also so blöd es klingt, aber Gentrifizierung hat den einen positiven Effekt, dass dann halt Nazis wegziehen meistens. Dafür werden halt die Wohnungen teurer. Aber das könnte so eine Erklärung sein.
Und außerdem spielen hier oft natürlich auch einfach persönliche und biografische Gründe eine Rolle, also Familien, die schon lange vor Ort wohnen und so weiter.
Lange Zeit haben sich deshalb auch Menschen, die potenziell Ziele von Neonazis sind, eher von Zocher ferngehalten. Alex meinte, dass es sogar das Gerücht von so einem Art Burgfrieden zwischen Linken und Rechten gab, also dass sich Linke aus Zocher fernhalten und die Rechten dafür nicht nach Plagwitz gehen. Klein- und Großzocher waren einfach, wenn man das so will, neonazistisch belegt. Und genau diese Hegemonie wird aber inzwischen in Frage gestellt. Also zum Beispiel durch den Zuzug von linken Leuten und auch Personen, die nicht ins neonazistische Weltbild passen. Und auf genau diese Leute gibt es nun vermehrt Angriffe. Ein Akt von rechter Raumnahme, um die eigene Vormachtstellung zu sichern, beziehungsweise sich eben auch gegen neue Einflüsse zu verteidigen.
Bevor wir aber einen konkreten Blick auf das inzwischen gewachsene zivilgesellschaftliche Engagement in Zocher werfen, wollen wir uns noch kurz einer weiteren Veränderung im Viertel zuwenden.
Genau, denn wenn es um rechte Strukturen geht, dann kommen wir inzwischen an der Corona-LeugnerInnen-Szene nicht mehr vorbei. Und das war auch in Klein- und Groß-Zocher viel Thema, sowohl was Sticker anging, aber auch einschlägige Akteure, die im Viertel leben und mobilisiert hatten. Zu nennen wäre da unter anderem Carsten Wolf, der seine Kerzenwerkstatt inzwischen nach Kleinschocher verlegt hat und sich selbst als links versteht, aber wie Flo so schön meinte, eigentlich das Abziehbild einer Querdenken-Radikalisierung darstellt.
Ja, er hatte damals auch die ersten Tanzdemos und die Bürgerbewegung Leipzig mit ins Leben gerufen. Aber auch die Freien Sachsen bzw. der extrem rechte Streamer Michael Wittwer, der in der Corona-Leugner-Szene sehr bekannt ist, wollten in Großtschocher einen sogenannten Spaziergang durchführen. Und ausschlaggebend dafür war laut Alex die Schließung des Friseursalons Vision, der zu einer größeren Kette gehört in Leipzig.
Genau, der Salon wurde nämlich geschlossen, weil die Infektionsschutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden. Die Betreiberin ist Saskia Jagemann, die schon länger einen verschwörungsideologischen YouTube-Kanal zusammen mit einer Person aus Torgau unterhält. Die angedachte Demonstration war damals eigentlich kein Erfolg, es kamen nur rund 40 Personen. Und man kann auch sagen, dass die junge oder jugendliche Neonazi-Szene in Großtschocher nicht auf diesen Zug mit aufgesprungen ist.
Das heißt, eine stabile Vernetzung zwischen Neonazis und Corona-LeugnerInnen hat in Schocher nicht stattgefunden. Weshalb das so ist, darüber konnte Alex nur Mutmaßungen anstellen. Möglicherweise ist es tatsächlich auch dieser Lifestyle-Kontext von Fußball und so weiter, in dem Neonazismus inzwischen vermehrt stattfindet, der eben mit diesem vorgeblich bürgerlichen Anstrich der Corona-LeugnerInnen einfach nicht so gut zusammenpasst.
Gut, also wir haben inzwischen ja ein relativ umfassendes Bild von den rechten und neonazistischen Strukturen in Schocher gewonnen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die Gegenseite an. Wir haben es ja gehört, es tut sich sehr viel. Nicht nur, dass andere Leute in den Kiez ziehen, es gibt auch einfach mehr zivilgesellschaftliches und linkes Engagement.
Und die haben es natürlich auch nicht immer leicht.
Ich will mal ein, vielleicht nochmal, um sozusagen die Frage nachzugehen, warum das eigentlich in Schocher so passieren kann. Vielleicht mal so ein Schwank. Es gab mal so 2008, glaube ich, 2009 den Versuch, so eine Bürgerinitiative zu gründen, die sich so gegen rechts stellt. Das war so eine Zeit, wo in gesamt Leipzig so Bürgerinitiativen auf den Weg gebracht wurden. Eine gab es auch in Plagwitz wegen des Odermann-Zentrums, eine andere im Osten, weil da gab es auch so Angriffe auf ein Haus, wo als links gelesene Menschen gelebt haben. Es wurde von Nazis angegriffen. Und das gab es in Schocher dann auch und dann, das Problem ist ja mal, man braucht Räume, wo man sich trifft und dann wurde die Schule sozusagen angefragt und der Direktor der Schule meinte, nee, bei ihnen gäbe es keine Nazis an der Schule, die kämen alle von außerhalb und als dann so Teamer vom NDC da mal sozusagen so einen Workshop gemacht haben, so Demokratie oder sowas, da saßen auf alle Fälle in der Klasse mindestens 4 Leute mit ganz klar erkennbar neonazistischen Pullovern. Und das fand ich mal nochmal ganz interessant. Und ich glaube, so eine Einstellung ist im Viertel immer weit verbreitet, zu sagen, bei uns gibt es sowas nicht. Aber das war zum Beispiel so einer der ersten Versuche, die ich mitbekommen habe, so eine Bürgerinitiative zu gründen gegen rechts.
Also einer der ersten Schritte ist, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, einen Überblick über die bestehenden Probleme zu bekommen und vor allem auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen bei den AnwohnerInnen und den Leuten, die eben täglich im Viertel unterwegs sind. Und ein Teil davon ist dann zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung.
Und auch auf Twitter ist ja Kleinschocher wird bunt sehr aktiv vor Ort, die eigentlich so sehr gut abbilden, was da so im Alltag los ist. Und hatten auch 2018, 2019 mal so einen Stadtteilrundgang gemacht, um eben auf so Nazi-Propaganda im Stadtbild hinzuweisen, verknüpft mit so einer historischen Komponente. Schocher im NS, beziehungsweise Widerstand gegen NS in Schocher und so Leipziger Meuthen und sowas. Wo eigentlich relativ viele Leute da waren, auch, sag ich mal, gemischtes Publikum. Also man ist so eine kleine Route gelaufen, immer mit so Stops und dort wurde quasi immer was Historisches erzählt, was dort entweder in der Nähe passiert ist. Und wir von Chronik haben quasi so aktuelle Ereignisse dort verlesen, was dort passiert ist. Also dass man sozusagen so ein bisschen, ich will jetzt nicht diese Kontinuität vom Nationalsozialismus zum heutigen, aber ideologisch sozusagen diese Verknüpfung schon schafft. Und das lief eigentlich ganz gut. Und es hat ja auch den Effekt, dass man quasi mal so, weiß nicht, eine Stunde durch dieses Viertel läuft und sich auch mal so ein bisschen auch diese Orte dann aufgesucht hat.
Ja, und ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man einmal so einen Stadtrundgang ausgearbeitet hat, den einfach immer jedes Jahr ein, zwei Mal zu machen. Immer, genau, gucken, wo macht man Werbung, das ist natürlich auch total wichtig, wen will man erreichen oder sich das irgendwie nochmal anzugucken und dann kann das ja auch eine Art von kontinuierlicher politischer Arbeit sein, einfach solche Stadtteilrundgänge regelmäßig anzubieten.
Und diese Aufklärungsarbeit, die muss natürlich auch an Schulen und in den Jugendclubs und so weiter stattfinden, wie Alex meinte. Und da kommen wir noch zu einem anderen weiteren wichtigen Punkt. Was sind eigentlich Orte, wo sich die Zivilgesellschaft treffen kann?
Ich glaube, so in den vergangenen Jahren habe ich mitgekriegt, was das Problem tatsächlich so Räume zu haben oder zu schaffen, wo einfach so Treffen stattfinden können. Und das hat der Lixer jetzt gemacht, dieser Lixer e.V. Das ist ganz cool, dieser Stadtteilladen, wo es einfach Raum für Austausch gibt. Da gibt es diese Geschichtswerkstatt, was du schon gesagt hast, die sich sozusagen mit Jocha im NS oder Widerstand mit den Leipziger Meuten beschäftigen. Es gab, glaube ich, Kinderzeitungen und verschiedene Angebote. Da hat jetzt Corona ein bisschen reingehauen, weil die jetzt 2 Jahre natürlich brach lag, die Arbeit. Müssen gucken, wie das wieder auf die Beine kommt. Aber ich glaube, ist ein super Ansatz.
Das ist ja auch ein Unterschied zu zum Beispiel Stötteritz oder so, ne? Habe ich jetzt auch gerade nochmal gedacht. Da hatten wir auch schon mal so einen Rundgang quasi gemacht oder so ein Gespräch, wo das irgendwie so sehr zentral war, dass das dort halt total fehlt oder dass es irgendwie extrem viel ausmacht, ob es halt irgendwie irgendeine Form von Raum gibt, wo man sich treffen kann oder so.
Und du meintest aber mehrmals, dass du so den Eindruck hast, dass das halt einfach verhallt. Also selbst wenn man dafür irgendwie, wenn man versucht, eine Öffentlichkeit dafür herzustellen, wie meinst du das genau? Meinst du das in der Stadtpolitik oder?
Verhallt ist vielleicht dann zu starker Begriff, aber was mich immer so ein bisschen stört, ist, ich will es jetzt wieder nicht zu scharf ausdrücken, aber so eine gewisse Selbstgefälligkeit manchmal in der Linken in Leipzig, wo ich sage, das ist halt weder Peripherie noch was weiß ich, und da das ein bisschen zu pushen, Veranstaltungen wahrzunehmen, das zu supporten, manchmal denke ich mir eigentlich mehr Potenzial da wäre und immer das Gefühl habe, irgendwie wird es nicht so wahrgenommen. Jetzt auch sozusagen einmal in der Hinblick, aber auch wenn man mit Leuten darüber redet, sind es immer wie so neue Infos und ich denke mir die ganze Zeit so, naja, aber es ist so, ja, schon länger so gefühlt. Da habe ich immer, denken Leute, irgendwie Klein-Tschocher und Groß-Tschocher liegt, keine Ahnung, wirklich im Landkreis oder sowas und nicht irgendwie 20 Minuten mit dem Rad entfernt. Und das finde ich dann immer so komisch, dass ich sage, das geht irgendwie so ein bisschen der Anspruch und Wirklichkeit halt auseinander, ne? Also.
Ja, da in Tocha, ja, genau wie du sagst, da gibt es irgendwie keine Awareness, habe ich manchmal das Gefühl, in so einer linken Szene dafür. Und das zweite ist, Verhallen, naja, das ist so, wo ich sagen würde, das ist so ein generelles Problem, was ich da irgendwie sehe. Wenn man sich jetzt die Stadt Leipzig irgendwie anguckt, ne, die wird jetzt so nach außen immer als rotes Leipzig gelabelt und ne, ach, hier ist es ja nett im Vergleich zum Rest von Sachsen. Hier sind lauter nette Linke, voll schön, voll die Wohlfühlblase. Aber hier finden halt genauso, neonazistische Übergriffe statt, wie überall anders in Sachsen. Genau, und da finde ich auch immer noch, dass quasi auch in der Presse oder so, dass einfach, also klar, die LVZ, ne, da hat man ja schon jede Hoffnung verloren irgendwie, dass da mal irgendwas thematisiert wird oder problematisiert wird, was Neonazis angeht. Aber ja, so sollte es eigentlich sein. Also eigentlich sollte sich auch quasi auch die Leipziger Presse dafür interessieren irgendwie und Sachen auf den Tisch bringen und irgendwie Berichte darüber schreiben, was in Stadtteilen los ist. Aber das fehlt mir dann hier manchmal so, auch in der Presse, da so ein Problembewusstsein oder auch in der Stadtgesellschaft irgendwie mehr ein Problembewusstsein dafür, dass hier, also auch in Leipzig halt Neonazis so ihr Unwesen treiben und es da auf jeden Fall auch Kontinuitäten gibt.
Aufklärung und Berichterstattung über Neonazi-Aktivitäten ist also das eine. Andererseits stellen unsere InterviewpartnerInnen fest, dass sich über Tocha dadurch auch ein ziemlich schlechtes Bild etabliert hat und es nur noch als schlimmer Nazi-Kiez verschrien ist, was dann auch eher kontraproduktiv ist.
Und ich finde, manchmal wird so ein bisschen genau über dieses Viertel so abfällig geredet, es ist halt so Nazi und da wohnen halt nur komische Leute, aber man kann sich mit den Leuten aus Tocha auch auf Augenhöhe treffen, durchaus. Bei dem letzten Stadtteilfest, da waren 2 Leute aus Konnewitz da und da war das große Lob, dass sie meinten, dass sie das total cool finden und Konnewitz könnte sich davon eine Scheibe mal abschneiden. Genau, ich finde, da kann man sich schon mal zusammensetzen. Du musst nicht nur so irgendwo hinfahren und denken, oh, ich muss den Leuten ja helfen.
Ja, ich finde auch gut, man kann sich da, man kann sich in kleinen oder Großtocha halt nicht auf so einer Szene in Anführungszeichen ausruhen oder so, wie ich das Gefühl habe, dass es oft in Konnewitz passiert. So, sondern ja, man muss halt mit den Leuten ins Gespräch kommen, mit den Anwohnerinnen so. Und das macht auch unheimlich viel Spaß und kann auch unheimlich cool sein und ein unheimlicher Moment von so Empowerment für die Leute, die da vor Ort wohnen, sein so. Und das ist, ja, das ist irgendwie auch ein schöner Kontrast, das so zu sehen. Weil das findet definitiv auch statt und auch mehr als früher statt, dieser Austausch.
Aber vielleicht könnt ihr ja von eurer Arbeit da auch nochmal ein bisschen mehr erzählen, dass man sich da nochmal ein bisschen mehr vorstellen kann, was ihr eigentlich so macht, oder genau?
Naja, das ist sozusagen schon so angedacht, dass quasi Leute, die quasi in Chocha wohnen, da sich quasi treffen können und da irgendwie gemeinsam aktiv gegen so neonazistische Alltagsmüll irgendwie vorgehen. Und ja, bis jetzt war die Resonanz eigentlich ziemlich gut und da müssen wir mal einfach gucken, wie wohin sich das entwickelt. Aber es geht viel halt eben in die Richtung so erstmal Leute darüber aufklären, was ist eigentlich los, was passiert eigentlich gerade in Chocha, ne? Weil klar, man läuft vielleicht mal an einem Nazi-Graffiti an der Packstation vorbei oder so, aber kann das dann vielleicht auch als Anwohner gar nicht einordnen, ne? Es fällt einem klar punktuell auf und dann vergisst man es irgendwie wieder. Aber auch den Leuten im Viertel nochmal klar zu machen, hey, hier findet irgendwie der Versuch von so einer neonazistischen Raumnahme statt und da müssen wir halt was dagegen machen. Das ist, glaube ich, schon mal auf jeden Fall so ein erster Punkt. Also erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Das finde ich eigentlich immer einen ganz guten Anfang. Auch genau, und dann auch über so Stadtteilfeste oder so, da so einen positiven Drive irgendwie mitzunehmen. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen auf jeden Fall der erste Schritt, auf den wir uns da fokussieren.
Ich würde sogar noch einen Punkt vorher ansetzen und erstmal sozusagen Leute zusammen an einen Tisch bekommen, die keinen Bock auf so Nazi-Sachen im Kiez haben. Weil ich glaube, es ist viel Vereinzelung, dass Leute denken, oh, auch junge Leute, die jetzt nicht so genau wissen, an wen sie sich wenden sollen und dann vielleicht irgendwann mit der Schule fertig sind oder ein bisschen und dann denken, oh, ich ziehe jetzt in den Stadtteil, der irgendwie links ist und ziehe hier raus und die dann überrascht feststellen, okay, auch in diesem Stadtteil gibt es Leute, die sich treffen, um irgendwas zu machen, was auch immer das erstmal ist, aber so, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man ist so alleine unterwegs und stört sich so alleine an diesen ganzen Aufklärern und Übergriffen und so.
Und also es hängt immer noch ein bisschen bei der Strategie, aber sieht es dann schon so aus, dass irgendwie so der Plan ist, dass man quasi ein Gegenbild schafft und oder geht es darum, dass man dann Nazis, also dass man so ein schönes Klima schafft, dass sie es nicht mehr dort aushalten und wegziehen? Oder also wie, was ist so ein bisschen die längerfristige Strategie dahinter?
Also ich denke, längerfristig sollte natürlich eh immer das Ziel sein, genau, dass Nazis irgendwo nicht mehr aushalten und da wegziehen. oder halt einfach die Klappe halten so und ihren Müll quasi für sich behalten. Das sollte immer die längerfristige Strategie sein. Und das natürlich auch, gilt natürlich auch irgendwie für kleine und große Chocha. Genau. Und wie man das Ziel quasi erreicht, das hängt, ja, das ist halt eben schwierig so. Das kann ich jetzt nicht ad hoc irgendwie, da gibt es jetzt nicht das eine Patentrezept. So kriege ich die Nazis aus meinem Kiez raus. Es wäre total schön, wenn das so wäre. Aber es ist halt wirklich immer von Stadtteil zu Stadtteil auch unterschiedlich, ne? Also die Gemengelage, die Akteure von rechts quasi, aber auch wie die Zivilgesellschaft jetzt nach Corona auch wieder in die Gänge kommt, ne? Also du hast es ja schon angesprochen, das ist überhaupt nicht so zu unterschätzen, was auch Corona mit Vereinzelung quasi ja mit so einer Zivilgesellschaft auch gemacht hat und mit auch so Gegenprotest, sage ich jetzt mal. Und genau, da gilt es einfach so Orte zu schaffen oder Gelegenheiten zu schaffen, wo Leute einfach auch wieder zusammenkommen und da gemeinsam halt Strategien entwickeln. Deswegen kann ich euch da jetzt gar nicht so sagen, ja, und so machen wir es und so wird es funktionieren, sondern das hängt eben von ganz vielen Leuten ab, die sich da irgendwie beteiligen und wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die, ja, das ist wirklich auch, bin mir sehr sicher, dass es genug Leute gibt, die keine Lust auf Nazi-Schmierereien in ihrem Kiez haben und rechte Bedrohungen.
Vielleicht, aber genau, ich glaube auch, dass es auf verschiedenen Ebenen läuft. Du kannst sozusagen bestimmte Sachen versuchen öffentlich zu machen, im Kontakt mit den Leuten vor Ort sein, mit den Anwohnerinnen, gucken, was gibt es noch für Akteure. Es gibt einen Jugendclub, es gibt eine Schule da, also was gibt es so für offizielle Einrichtungen, an die man sich wenden kann oder bei denen man gucken kann, ob die so ein Problembewusstsein haben oder so.
Und da, was da auch wichtig ist nochmal, wir haben ja schon davon erzählt oder darüber geredet, dass es eben Übergriffe von rechts gab und da auch irgendwie zu gucken, wer sind denn da die Betroffenen, mit denen ins Gespräch zu kommen, irgendwie die zu unterstützen, wenn sie Sachen veröffentlichen wollen, ne, das müssen die Leute ja für sich selber entscheiden, ob sie das möchten, aber sie quasi darin zu bestärken, irgendwie das zu tun und damit auch irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen. Genau, ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, da die Leute da nicht so allein zu lassen, auch mit so rassistischen Übergriffen. Genau.
Ich habe das auch vor allem deshalb so explizit gefragt, weil ich finde, dass das nach einem totalen Positivbeispiel klingt, was ihr erzählt. Also, dass das total gut funktioniert, sich irgendwie, also was ihr da aufgebaut habt. Aber wäre auch die Frage, ist das euer Blick darauf, dass das irgendwie funktioniert und dass ihr da irgendwie so drauf guckt, wie das wird auch in den nächsten Jahren besser werden, oder ist es eher pessimistisch?
Ich würde sagen, ich finde es immer schwierig, auch die Frage, die du gestellt hast, so, was will man erreichen, so, weil das ist immer so, utopisch ist vielleicht zu groß gefasst, aber wenn man es daran misst, wirkt es immer sehr klein, was man tut. Ne? Aber wenn man es andersrum denkt, so, finde ich, wirkt es schon ganz anders, ne? Dass man sagt, man hat sich irgendwie vernetzt, man hat Leuten, was du auch meintest, Leuten, die irgendwie Struggle haben oder Angriffe ausgesetzt sind, die wissen, dass es Leute stört zum Beispiel und wissen, dass sie, wen sie anlabern können oder ansprechen können, wenn sie irgendwie sich dazu austauschen wollen und wissen, dass sie da irgendwie Gehör finden. Von der Perspektive aus gedacht, finde ich, ist irgendwie viel erbaulicher, als wenn man sozusagen das große Ziel gleich sofort steckt, weil dann, ja, eben, es gibt halt nicht die eine Strategie und man muss immer gucken und immer wieder abgleichen, ist es gut für uns, ist es insgesamt gut und so sich halt rantasten. Aber ich finde, dafür ist irgendwie eine gute Grundlage gelegt und eben, ich würde schon sagen, dass es eine starke Veränderung gab in den letzten 3 Jahren, dass es eben diese Anlaufpunkte überhaupt gibt und das ist schon, finde ich, eigentlich ein riesiger Erfolg so. Und das muss man dann auch so labeln. Also auch so, glaube ich, auch sich selber dann noch sagen. Ne? Voll.
Und ich meine, klar ist so, klar ist Kampagnenpolitik irgendwie auf so einen Stadtteil bezogen, ist jetzt nicht schlecht, ist, ne? Wenn man sich jetzt so die Fans auf Kampagne zum Beispiel anguckt, die ja auch dann irgendwann tatsächlich dazu geführt hat, dass irgendwie das Nazizentrum in der Odermannstraße auch zugemacht hat, ne? Das ist ja schon eine Art, ja, also die haben sich ja quasi damals ein sehr großes Ziel gesetzt, nämlich dass das Nazizentrum zumacht so. Und es hat halt aber auch Jahre gedauert, bis es dann überhaupt an den Punkt gekommen ist. Ne? Also, und bei Stadtteilarbeit, ja, da kann man eben auch, ja, es sind halt sehr viele kleine Schritte, die dann irgendwie dazu beitragen, dass es ein lebenswertes Viertel irgendwie wird oder bleibt, in dem sich irgendwie alle möglichen Leute wohlfühlen und alle möglichen Leute willkommen sind. Genau, und ja, manchmal ist es kann es natürlich auch zu Frustrationen führen, wenn es immer nur so klein-klein ist. Aber man sollte sich eben schon vor Augen führen, dass es eben für die individuellen Leute schon einen Unterschied machen kann. So, sei es jetzt für Betroffene von Nazi-Gewalt oder alle möglichen Leute, genau. Ja, dass einfach dieses Viertel Stück für Stück irgendwie ja, wieder so richtig doll lebenswert wird für alle Menschen und nicht nur für irgendwie Neonazis.
Es gibt ja diesen Straßenkehrer bei Momo, der gesagt hat, man darf nicht auf die ganze Straße gucken, wenn man sie kehrt, sondern man muss jeden Besenstrich würdigen, den man getan hat. Und ich glaube, so ist das dann auch, wenn du dann jeden 5. Besenschwung feierst und nicht immer die ganze Straße dir anguckst, dann bleibt man auch am Ball und hat auch Energie dafür.
Ja. Das ist schön. Vor allen Dingen, weil es ja auch einfach wirklich eine große Straße ist, um die es hier geht. Das ist gut.
Ja, an der Stelle ein kleiner Hinweis. Auch wenn die Metapher hier natürlich perfekt passt, wie man sagen muss, ist uns klar, dass das Momo-Buch auf der anderen Seite auch selbst recht, mindestens strukturell antisemitische Züge in sich trägt. Aber dazu machen wir bestimmt nochmal eine eigene Folge.
Genau. Aber zurück zu Tjocha. Wir nehmen also mit, dass es weiter eine Awareness geben muss, was dort alles für Nazi-Aktivitäten passieren. Und auf der anderen Seite gibt es dort seit Jahren auch zivilgesellschaftliches Engagement und auch Räume dafür. Auch das ist wichtig im Kopf zu behalten und sich, wie immer, einzumischen und zu engagieren.
Ja, und ich würde sagen, mit diesen überaus erbaulichen Worten schließen wir diese Folge. Und üblicherweise teasern wir an dieser Stelle die nächste Folge. Allerdings müssen wir euch diesmal enttäuschen, da wir jetzt in eine 3-monatige Sommerpause gehen. Im September sind wir dann aber very fresh für euch zurück.
Genau, und nur weil der Podcast jetzt eine Pause macht, heißt es aber nicht, dass unser Engagement ruht. Mhm. Und euers hoffentlich auch nicht. Insofern haltet die Augen offen, bleibt solidarisch und engagiert und meldet Ereignisse an Chronik.LE.
Bye bye.
Tschüssi.
Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.LE. Gefördert durch die lokale Partnerschaft für Demokratie der Stadt Leipzig.